Hallo, ich bin Emmy und ihr hört von Anfang an dabei den Podcast von Babelli für junge Eltern und die, die es bald werden. Es gibt manchmal Situationen im Leben, die uns völlig aus der Bahn werfen. Sei es ein Jobverlust, eine Trennung oder wie im heutigen Podcast eine schwere Erkrankung. Deshalb spreche ich mit Christina Kubeng darüber, wie sie nie den Mut verloren hat, sehr diszipliniert an einer Verbesserung ihrer Erkrankung gearbeitet hat und was ihr eigener Antrieb war, ihren sicheren Job an den Nagel zu hängen. Und an dieser Stelle ein kleiner Spoiler, es wird ein wenig orientalisch. Und sie erzählt mir natürlich auch darüber, wie sie einen Neustart fokussiert hat, der sehr viel Mut erfordert. Und jetzt wünsche ich euch viel Spaß beim Zuhören.
Ein ganz kurzer Einstieg in ein etwas ernsteres, aber ein unglaublich wichtiges Thema. Habt ihr euch eigentlich schon mal Gedanken darüber gemacht, was ihr tun müsst, wenn im Haushalt mit eurem Baby oder Kleinkind ein Unfall passiert? Ja, wenn es soweit ist, dann sitzen Schock und Überforderung erstmal tief. Und hinzu kommt, dass viele Eltern gar nicht wissen, wie sie richtig reagieren können und sollten. Und gerade das Thema Verschlucken ist ja im ersten Babyjahr ein extrem großes Thema. Hättet ihr zum Beispiel gewusst, dass 10% aller Todesfälle bei Notfällen hätten verhindert werden können, wenn rechtzeitig die richtige Erste Hilfe geleistet worden wäre? Das ist eine ziemlich hohe Prozentzahl. Wir von Babelli empfehlen deshalb allen Eltern die Teilnahme an einem Erste-Hilfe-Kurs, der auf Babys und Kinder spezialisiert ist. Und einen solchen Kurs bieten wir bei Babelli als Online-Videokurs an. Ihr könnt unseren Kurs gemeinsam absolvieren, wo und wann es für euch passt, und ihr lernt in diesem Kurs wirklich alles, was in Bezug auf die Erste Hilfe am Baby und Kind wichtig zu wissen ist. Unser Kurs wurde von 2 Kinderärzten erstellt, die sicherstellen, dass das vermittelte Wissen an euch vor allem korrekt, konkret und auch aktuell ist. Wenn ihr euch also bestmöglich auf Haushaltsunfälle des Babys oder Kleinkinds vorbereiten wollt, seid ihr hier genau richtig. Mit unserem Gutscheincode PODCAST30 bekommt ihr ganze 30 Euro Rabatt auf den Kurs. Ihr könnt den Gutschein entweder in der Babelli-App oder auch unter kurse.babelli.de direkt einlösen. Ihr findet den Gutscheincode und den Link zum Kurs auch nochmal in den Shownotes zur heutigen Podcast-Folge. Ja, und ich danke euch für die Aufmerksamkeit für dieses so wichtige Thema und wünsche euch jetzt weiterhin ganz viel Freude beim Anhören der heutigen Podcast-Folge.
Ja, hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Anfang an dabei. Heute wieder mit einem Podcast aus der Reihe der Erfahrungsberichte. Und zwar zum Thema, wenn Mama nicht mehr kann, vom Loslassen und Neustart. Und zu diesem Podcast freue ich mich sehr. Ich begrüße nämlich Christina Kubeng. Hallo Christina.
Hallo liebe Emmy, vielen Dank für die Einladung in den Podcast. Ich freue mich.
Ja, ich freue mich ganz besonders, weil du hast ja mich angeschrieben und wolltest uns von deinen Erfahrungen erzählen. Und zu Beginn stell dich doch erstmal kurz unseren Zuhörenden vor.
Ja, gerne. Also ich bin Christina, ich bin jetzt fast 36 Jahre alt, bin aus der Nähe von München, also wer sich da besser auskennt, aus der Ecke Mühldorf am Inn. Und habe einen jetzt fast 3-jährigen Sohn, einen kleinen Hund, einen Mann, der im Schichtdienst arbeitet, der ständig wechselt und lange Zeit auch gependelt ist, immer noch nach München rein. Und genau, bin inzwischen Tanzlehrerin für Bauchtanz mit Fokus auf Schwangerschaft und Rückbildung und bin aber ehemals Anwältin. Und warum ich mich für den Podcast gemeldet habe, war, weil ich einfach glaube, dass meine Geschichte gerade nach der Corona-Situation doch einige Frauen oder einige Eltern auch unter uns anspricht, weil mich nämlich tatsächlich eine relativ normale Corona-Verlaufserkrankung mit Post-Covid total den Boden unter den Füßen weggezogen hat. Und das gerade in dieser Rush-Hour des Lebens, wo wir halt Kleinkinder haben, wo wir funktionieren müssen, gerade als Mama, wo es eigentlich um den Job-Wiedereinstieg nach der Elternzeit gehen sollte und sich mein Leben einfach komplett anders entwickelt hat, als ich es vor der Schwangerschaft erwartet hätte.
Jetzt hast du es gerade schon angedeutet, du hattest Covid und hast dann auch Post-Covid bekommen. Und dann kam aber noch so ein ganzer Brocken obendrauf. Vielleicht kannst du mal ein bisschen von deiner Krankengeschichte erzählen, weil ich hatte es gelesen und war ganz überrascht, was es alles gibt, weil ich hatte es dir im Vorfeld schon gesagt, ich habe tatsächlich noch nie was davon gehört. Es handelt sich also um das chronische Fatigue-Syndrom oder auch MECFS genannt, so wie ich das jetzt gelernt habe. Und es sind tatsächlich, soweit ich das jetzt gelesen habe, über 500.000 Menschen in Deutschland davon betroffen. Und vielleicht kannst du uns ein bisschen was erzählen. Wann hat es angefangen? Was ist mit deinem Körper passiert? Und wie lange ging das Ganze?
Ja, also angefangen hat das Ganze eigentlich, als die ganze Corona-Situation losging im ersten Jahr, wo es noch keine Impfungen gab, wo keiner so recht wusste, was das eigentlich ist. Da habe ich eben Corona bekommen, im Dezember 2020 war das dann. Und es war eben erstmal ein ziemlich heftiger grippaler Verlauf. Und ich habe halt gedacht, gut, das sind halt jetzt ein paar Wochen irgendwie, ein bisschen schlimmer als eine normale Grippe. Und es hat aber nicht aufgehört. Und mein Mann hat es auch parallel gehabt, auch relativ heftig. Und wir hatten zum Glück einen sehr guten Kardiologen hier im Ort auch an der Hand, der sich damit auch schon befasst hatte und der uns damals schon gesagt hat, passt gut auf euch auf. Es sind tatsächlich oft relativ junge Menschen auch noch. Also er hat wirklich auch oft mit Schülern zu tun, mit Studenten, mit jungen Erwachsenen oder eben Menschen so um die 30, was bei mir damals sehr zutreffend war. Und ihr müsst gut auf euch aufpassen und euch ganz viel Zeit nehmen, um da wieder rauszukommen. Und das ist für mich sehr schwierig, weil ich eigentlich ein sehr aktiver Mensch war oder auch noch bin vom Wesen her. Also ich habe eben in einem großen IT-Konzern in München gearbeitet, wo man halt dauerhaft auch große Belastung hatte oder viel Druck, viel auf Englisch verhandelt und so weiter und so fort. Also es war immer ziemlich high level und auch so vom Privatleben her war ich total viel unterwegs, habe immer viel Freunde getroffen, also war wirklich ein sehr, sehr aktiver Mensch. Und dann von heute auf morgen so aus dem Leben gerissen zu werden, war auch ohne Kind, da war ich noch nicht schwanger, ziemlich krass. Und dann haben wir so Stück für Stück mit einer Wiedereingewöhnung angefangen am Arbeitsplatz oder Wiedereingliederung am Arbeitsplatz. Und dann bin ich tatsächlich überraschenderweise, also wir hatten prinzipiell ein Kind geplant, aber haben nicht damit gerechnet, dass, wo mein Körper noch so geschwächt war, das überhaupt möglich wäre. Genau, und dann bin ich tatsächlich schwanger geworden und das war dann sozusagen eigentlich eine Doppelbelastung für den Körper. Und das Spannende daran war dann aber wiederum, dass die Schwangerschaft ein bisschen diese Symptome gemildert hat. Also diese Schwangerschaftssymptome kamen dann dazu mit Übelkeit, andere Art von Erschöpfung und so weiter. Aber der Neurologe, bei dem ich dann dort auch war, weil sich bei mir eben wahnsinnig viel neurologische Themen aufgetan haben. Also ich habe eben ja gerade schon gesagt, ich habe am PC gearbeitet in einem amerikanischen Konzern, also wo man viel am Bildschirm lesen muss und wo man denkt, da wirst du ja nie ausfallen. Also warum soll sowas nicht mehr gehen? Und ich konnte nichts mehr lesen, weil immer alles verschwommen ist vor meinen Augen. Also ich konnte auch nicht am Handy scrollen, am PC scrollen. Ich konnte keine Filme mehr anschauen. Also es war massiver Drehschwindel und dann eben wirklich auch so Schlaganfallsymptome, also dass die auch darauf getestet hatten. Inzwischen weiß man zum Glück mehr, aber man wusste damals einfach nicht, was da los ist. Und es gab tatsächlich Fälle, wo Corona oder der Virus eben auch einen Schlaganfall hätte auslösen können. Und es waren ganz, ganz ähnliche Symptome, also mit ganz viel Brain Fog. Massiv diese chronische Erschöpfung nennt sich das. Und Lebensmittelunverträglichkeiten, totale, ja, die Hände sind aufgegangen mit wunden Stellen und sowas. Das war wirklich, das komplette System war kaputt. Genau, dann hat das mit der Schwangerschaft durch die Hormonumstellung sich so ein bisschen beruhigt. Aber ich war natürlich trotzdem immer noch super erschöpft und es war einfach weiterhin schwierig. Es musste dann auch ganz viel liegen, weil natürlich auch die Frauenärzte, es war ja für alle irgendwie neu und die waren auch sehr besorgt, weil dann auch vorzeitige Wehen kamen. Und es war einfach echt eine knallharte Zeit. Und ich wollte so gern endlich mal wieder da raus sozusagen, weil dieses dann über so viele Monate sich ständig zurückhalten und dann in meinem wirklich tollen Team, was ich in der Arbeit auch hatte, ständig ausfallen, irgendwie mit 1-2 Stunden am Tag anfangen, dann doch wieder krankgeschrieben. Also es war das schon irgendwie alles sehr schwierig. Und dann kam mein Sohn und der hat auch noch unglaublich unruhig geschlafen. Also das ist so ein typisches, gefühlsstarkes Kind sozusagen, der wahnsinnig viel Power hat, der wahnsinnig starke Emotionen hat in jede Richtung, sehr schlaflose Nächte und ein totales Mama-Kind ist. Und das hat dann trotz der unglaublichen Stillhormone natürlich auch wieder Kraft gekostet. Also ich habe mich irgendwie, Man muss ja als Mama. Ich habe mich irgendwie durchgehangelt. Ich habe schon immer wieder auch zu meinem Mann auch gesagt, ich kann nicht mehr. Ich kann nicht mehr. Ich bin so am Ende. Aber dadurch, dass diese Erkrankung halt überhaupt nicht so greifbar ist und diese Symptome ja so mannigfaltig sind und irgendwie keiner so recht weiß. Also ich habe auch verschiedenste Ärzte aufgesucht und die waren halt auch ratlos und war wirklich ein Marathon. Und dann nimmt man sich selber ja auch nicht so ernst und denkt sich, naja, komm, andere haben irgendwie 3 Kinder und noch einen Job nebenher und haben auch einen Hund und Haus und du stellst dich jetzt an. Also war wirklich schwierig. Und dann wollte ich mit dem Start in meinen alten Job wieder anfangen. Und habe ich dann auch, habe dann abgestillt. Das heißt, da kam dann tatsächlich genau das, was der Neurologe ein bisschen prophezeit hat. Wenn die Stillhormone weg sind, kann es passieren bei neurologischen Erkrankungen, dass das alles wieder zurückkommt. Also typisch bei MS und solchen Geschichten kann es sein, dass der Körper einfach, wenn er das Kind zusammenbaut und ernährt, unglaublich stark ist. Und sobald man diese Aufgabe so ein bisschen abgibt, das Alte zurückkommt. Also total spannend, finde ich, was unser Körper alles kann und schafft, trotz allem. Und es war dann auch so. Das heißt, ich hatte abgestillt, habe in den alten Job zurückgestartet und hatte in der Elternzeit mir noch so ein bisschen angefangen, aus meiner eigenen Leidenschaft heraus ein zweites Standbein aufzubauen, nämlich als Tanzlehrerin eben für Bauchtanz. Und habe damals gedacht, ich mache das halt nebenher, weil ich das unglaublich gerne den Schwangeren und den Mamas in Rückbildung auch vermitteln wollte, dass das halt so ein tolles Werkzeug ist für die Geburtsvorbereitung, für die Geburt, für die ganze Rückbildungs- und Beckenbodenphase. Und es gab hier sowas in der Art gar nicht. Und das habe ich halt gedacht, will ich so nebenher und langfristig würde ich das gerne größer aufziehen. Und wo ich dann gemerkt habe, dass ich irgendwie nicht kann, habe ich schon selber auch gespürt, puh, also ich glaube, ich muss irgendwas zurückschrauben, weil eine Selbstständigkeit nebenher und ein sehr anspruchsvoller, wenn auch Teilzeitjob in einem Unternehmen und ein gefühlsstarkes Kleinkind funktioniert irgendwie nicht. Und dann hatte ich schon mit meinen Chefinnen gesprochen und denen auch, also ich hatte wirklich tolle unterstützende Frauen, auch trotz großem, anstrengendem IT-Konzern, die auch gesagt haben, boah, also wir merken schon, du gibst echt Gas und du, ja, du bist aber völlig fertig. Also wir merken schon, weil die wollten eigentlich Stunden deutlich erhöhen und ich bin eh schon mit weniger reingegangen und dann wollte ich nochmal senken. Und das haben wir dann eigentlich auch gesagt, haben gesagt, okay, wir senken nochmal, weil ich schon mit dem Wort Kündigung auch da stand und gesagt habe, okay, es geht so nicht weiter, mir geht's so schlecht. Ich bin nirgends genug, ich bin für mein Kind nicht genug, ich bin im Job nicht genug. Ich kriege mein leidenschaftliches Tanzen und Unterrichten so nicht unter und ich bin einfach nur noch Matsch. Und dann haben die eben gesagt, gut, dann senken wir nochmal und schauen dann. Aber es war alles klar, dass das halt nur in der Elternzeit noch irgendwie geht. Und das haben wir ausgemacht. Und einen Tag später habe ich Keuchhusten und Influenza gleichzeitig bekommen. Und es hat das System komplett Lockdown gemacht. Also ich habe sozusagen gemerkt, ich muss was ändern. Habe eigentlich auch gesagt, okay, dann ist jetzt die Kündigung der Weg. Es ist gerade irgendwie nicht anders möglich. Habe dann doch nochmal eingelenkt aus Vernunftgründen, obwohl mein Bauchgefühl eigentlich gesagt hat, Wie soll das gehen? Und genau, dann kam diese Geschichte. Ich war bei meiner neuen Hausärztin, die halt dann ganz deutlich zu mir auch gesagt hat, okay, also pass auf, die hat dann alle möglichen Tests auch gemacht. Die kannte sich zum Glück ziemlich gut aus mit Post-Covid, hat halt viel auch auf Intensivstationen schon gearbeitet mit ähnlichen Patienten in meiner Altersklasse. Hat gesagt, das sind ganz oft wirklich auch diese Menschen, die Vollgas geben. Also das sind oft Leistungssportler, das sind Unternehmensberater, das sind einfach Leute, die überall immer überperformen, denen dann irgendwann der Stecker gezogen wird mit Corona oder auch kann auch die andere Krankheiten kommen.
Also Menschen mit ganz viel Power. Krasser, ich muss noch mal ganz kurz zurückspringen. Und zwar, du hattest ja gesagt, das war eine unheimliche Doppelbelastung auch in der Schwangerschaft schon. Und wenn ich mir jetzt vorstelle, mein Körper fällt irgendwie aus, so würde ich es jetzt mal bezeichnen, oder so stellenweise fällt der Körper aus. Hast du gerade schon gesagt, der Körper funktioniert so, dass er das Kind versorgt und dein Kind ist auch gesund zur Welt gekommen. Aber danach, nach der Stillzeit, ist ja im Prinzip sind die Symptome alle wieder zurückgekommen, schlagartig. Das muss ja psychisch extrem belastend gewesen sein. Und wenn ich mir dann vorstelle, dass ich noch ein Baby zu Hause habe oder ein Kleinkind, ich weiß nicht, wie lange du stillen konntest oder wie lange du gestillt hast, da weiß ich ja gar nicht, wohin mit mir. Und ich könnte mir auch vorstellen, dass es Tage gab, an denen du gesagt hast, ich kann heute einfach nicht. Aber wie hast du das gemacht? Also ich frage mich die ganze Zeit, wie hast du das gemacht? Weil du klingst ja schon sehr energetisch. Du klingst so, als wenn du sehr, sehr viel Kraft hast und Power hast. Aber trotzdem frage ich mich, wie macht man das dann in genau solchen Situationen? Also sagen wir mal, das Kind weint, hängt vielleicht an dir, kriegt vielleicht Zähnchen oder hat Bauchweh, wo die Kinder ja sowieso emotional noch ein bisschen anhänglicher sind. Wie kommt man denn durch so eine Situation?
Also am Anfang habe ich es irgendwie nicht wahrhaben wollen, habe wirklich an mir selber gezweifelt und gedacht, was ist denn eigentlich los? Also wirklich ganz massiv, das ist nicht gut genug, stell dich nicht so an, muss ja wohl gehen. Und du hast dich ja für ein Kind entschieden und jetzt ist es halt so. Und bin total am Zahnfleisch gekrochen. Und als dann diese wirklich mal quasi endlich finale Diagnose von dem, was die ganze Zeit schon vermutet wurde, kam und diese radikale Aussage von der Ärztin, wenn du jetzt massiv dein Leben änderst, dann hast du die Möglichkeit, da wieder rauszukommen. Tust du das jetzt nicht sofort, bist du sehr wahrscheinlich für immer bettlägerig. Und das hat bei mir ganz viel ausgelöst, sozusagen dieses Funktionieren wollen doch noch mal mehr loszulassen. Also, dass ich wirklich wusste, ich muss zurücktreten. Weil das ist gerade bei dieser chronischen Fatigue, ist das der große Unterschied zu einem Burnout. Es sieht von außen oft unterschiedlich aus. Und es kamen auch ganz oft Aussagen von Menschen um mich rum, die sagen, ja, aber wir sind doch alle mal müde und Kind ist halt anstrengend und ja, das ist ja alles nicht greifbar. Also ganz, vielleicht auch gar nicht böse gemeint, aber man versteht es halt nicht. Man kann sich diese Situation nicht vorstellen. Und anders als bei einem Burnout, wo man sagt, man ist ja auch total müde und erschöpft und hat diese Antriebslosigkeit und du gehst aber sozusagen anders drauf zu. Also bei einem Burnout ist ja jetzt ganz laienhaft gesagt, ich bin ja keine Therapeutin, ja eher so, dass wir sagen, wir versuchen den Antrieb wieder zu bekommen in den Menschen. Und bei der chronischen Fatigue ist es so, dass du den Antrieb hast, aber du darfst nicht. Also du musst dauerhaft unterhalb der Belastungsgrenze bleiben. Was bedeutet, wenn du merkst, du bist überanstrengt, ist es schon zu spät. Und dann kommen immer Crashs, also so, ja, Zusammenbrüche sozusagen. Und das, also diese radikale Aussage von ihr hat mir geholfen zu sagen, ich muss unterhalb der Belastungsgrenze bleiben. Ich habe zum Glück eine wunderbare Heilpraktikerin auch gefunden, gleich in der Zeit. Und die hat mich auch toll mit unterstützt. Und ich weiß, dass ich da großes Glück hatte, weil das einfach nicht jeder hat, dass er wirklich auch so kompetente Menschen dann an die Seite gestellt bekommt. Und die hat mit mir diesen Pacing-Plan erstellt. Also Pacing heißt im Prinzip vereinfacht gesagt, du musst regelmäßig Pausen machen und zwar bevor du überlastet bist. Also eigentlich ein ganz gesunder Weg, auch so für den Alltag. Und ist aber, wenn man so durch ist mit dieser Fatigue, ganz, ganz schwierig, weil man wirklich fast nichts tun kann. Und ich habe dann 4x15 Minuten am Tag Belastungszeit bekommen. Und den Rest musste ich nur im Dunkeln liegen. Kein Handy, kein Fernsehen, kein Buch lesen, sondern wirklich Ruhe, damit der Körper irgendwie wieder Kraft sammeln kann. Und jetzt mit Kleinkind, du hast ja gerade schon angefragt, 4x15 Minuten ist nichts. Das ist nichts. Und dann hat mein Mann erstmal die ersten, ich glaube 3 oder 4 Wochen hat er Urlaub genommen, um das halt so unterstützen zu können. Und dann habe ich meine 4x15 Minuten dann irgendwie genutzt, um ein Netzwerk aufzubauen. Und wir sind ursprünglich aus München hier rausgezogen. Das heißt, wir haben jetzt hier halt nicht den riesen Freundeskreis schon gehabt. Und unsere Familie, unsere Freunde arbeiten ja selber auch und sind in München. Und wir haben dann ja wirklich gemerkt, was wir für tolle Unterstützung selbst hier schon haben mit den Mamas, die ich auch hier kennengelernt habe, durch tolle Nachbarn. Meine Eltern sind öfter rausgekommen, dann doch auch. Und eben auch Freunde aus München, die haben dann Essen vorgekocht ohne Ende, sind dazugekommen, haben mir das Kind abgenommen. Also es war wirklich großartig, was wir wirklich für gute Menschen in unserem Umfeld haben. Und gleichzeitig fand ich es unglaublich schwierig, und mein Mann erst recht, ist dann noch schwieriger, dass wir immer um Hilfe bitten mussten. Also wir sind so gewöhnt, dass wir halt unser Ding machen und dass wir leisten und dass das auch so gehen muss. Und dieses über Monate auf Hilfe angewiesen sein und eben auch nicht fürs Kind da sein zu können oder nicht in dem Maße, war halt unglaublich schlimm, weil mein Sohn das ja auch gewöhnt war, halt eben an mir zu kleben und dann immer wieder kommt wer anders. Und es ist ja nicht so gewesen, dass jetzt dauerhaft eine Person da war, sondern einmal die Freundin, dann die Patentante, dann eine andere Freundin, dann die Großeltern, weil es gar nicht anders ging. Und es war für ihn natürlich auch schwierig. Also der war da knapp 2 und ja, hat sich dann so Stück für Stück auch dran gewöhnt, dass die Mama immer liegen muss. Und irgendwann, ich glaube auch, wo ich gelernt habe, es zu akzeptieren, hat er auch angefangen, hat gesagt, Mama, ich bring dir ein Kissen, leg dich hin, ruh dich aus. Und dann konnte ich nach einigen Wochen oder Monaten Stück für Stück diese Zeitfenster erhöhen auf 4x20 Minuten, 4x25 und so habe ich mich dann so Woche für Woche rausgehangelt.
Ich muss mal ganz kurz zwischenhaken. Ich stelle mir das wahnsinnig schwierig vor, in einem abgedunkelten Raum zu liegen, ohne irgendwelchen Medienkonsum, ohne auch vielleicht noch ein Buch zu lesen, weil es einfach zu anstrengend ist. Ich weiß gar nicht, was ich sagen soll, weil ich bin gerade so übermannt, mir das vorzustellen, da zu liegen und keine Belastung zu haben. Und du hattest das gerade schon mal angesprochen. Es gibt ja die sogenannte Belastungsintoleranz bei dem Syndrom. Und wie finde ich denn raus, wann meine Belastung quasi erreicht ist? Also du hattest es vorhin schon mal angesprochen. Das heißt, nach einer Belastung kommt eine Verschlechterung, das ist dieser sogenannte Crash, von dem du vorhin gesprochen hast,
genau.
Der auch, so wie ich das gelesen habe, auch erst 24 bis 48 Stunden später eintreffen kann. Das heißt, man merkt noch gar nicht in dem Moment, oh, jetzt habe ich mich überlastet, das war hier irgendwie zu viel, sondern das kommt dann auch noch ein, zwei Tage später. Wie hast du denn rausgefunden, okay, 15 Minuten am Tag, das ist meine Zeit und mehr nicht?
Also die 15 Minuten ganz am Anfang hat tatsächlich mir die Heilpraktikerin festgelegt, weil ich überhaupt keine Ahnung hatte. Also ich war völlig überfordert und habe halt gedacht, ich kann so wie mal eine Stunde am Tag machen oder sowas. Und sie hat gesagt, nein, 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 du musst ja unterhalb der Grenze bleiben. Und du bist so leer, du kannst ja nicht mal mehr irgendwie nach dem auf die Toilette gehen, die Hände waschen, weil die Kraft nicht reicht. Also wo willst du jetzt 60 Minuten hernehmen? Und damit haben wir angefangen und ich habe zum Glück, also ich habe eine Neigung auch zu Meditationen und habe dadurch mir dann eben Meditationen angehört, habe da auch viel so Einschlafmeditationen, die wirklich über Stunden gehen, angehört. Dann binaurale Sounds, alles. Also ich habe wirklich viel probiert. Also ich kann einfach nicht so gut still liegen oder die Füße stillhalten und habe dann halt irgendwas gebraucht, damit ich nicht durchdrehe vom Kopf her. Und dadurch bin ich dann sehr stark eben in diese Yoga-Nidra-Meditationen. Also Yoga-Nidra ist kein faktisches Yoga, ich bewege mich, sondern ich liege und mache Bodyscans. Und damit habe ich mich befasst. Dann habe ich zum Glück ja mein Tanzen gehabt, was ich ja nicht mehr machen konnte. Aber ich habe diese ganzen Tanzbewegungen im Liegen ausprobiert, also wirklich liegend, ganz klein, mein Becken gekreist, die Hüften bewegt. Und meine Tanzausbilderin, die Coco Berlin heißt, die kennt vielleicht der ein oder andere von euch, die ist recht bekannt, gerade im Beckenbodenbereich. Und ist eben Beckenboden-Spezialistin und hat ganz tolle Bücher geschrieben. Body Love und Pussy Yoga heißen die. Und die sind wirklich, ja, Frauenachtsamkeitsbibeln sozusagen. Mit ganz entspannten Übungen, die man halt super auch im Liegen machen kann. Also auch im Stehen, auch im Tanzen, alles Mögliche. Und ich habe ja auch immer wieder diese Sachen zur Rande gezogen, die Augen zugemacht, reingespürt. Und ich glaube, was aber auch ein ganz großer Punkt bei mir war, dass ich wusste, also dass ich in mir drin gespürt habe, ich liebe es, Tanzlehrerin zu sein. Und ich kann genau das, was ich zu spät mir auch genommen habe, nämlich diese Achtsamkeit im Mama-Alltag und diese Auszeiten, die wir brauchen, damit wir nicht, egal ob es jetzt ein Burnout ist oder eine Fatigue oder irgendeine andere Erkrankung, irgendwann zusammenbrechen. Ich habe es ja jetzt auf dem harten Weg quasi gelernt. Und ich habe gemerkt, wie unglaublich erfüllend es trotzdem war in der Zeit, bevor ich so zusammengebrochen war, die Frauen zu unterrichten und zu begleiten auf diesem Weg und habe dann auch Stück für Stück diese Sanftheit da auch mehr eingebaut und dann immer mehr gespürt, ich gehe nicht zurück in diesen Anwaltsjob und vielleicht gehe ich auch in gar keinen Anwaltsjob zurück, sondern ich muss mich entscheiden und ich werde das Tanzen und dieses Embodiment, nennt man das, das in den Körper spüren, wirklich die Emotionen auch körperlich wahrnehmen, durchlaufen lassen. Das gebe ich nicht mehr her. Und das hat mir wahnsinnig viel Kraft gegeben, das durchzuhalten, weil ich wusste, wenn ich jetzt Ruhe gebe und Stück für Stück das steigern kann und mental möglichst, so gut es halt geht, das war natürlich mit vielen Tiefen verbunden, aber mental möglichst klar bleibe, ich habe einen Weg raus, ich kann dann mir mein Tanzlehrer-Business aufbauen, was mein Herzensjob einfach ist, was mich erfüllt und was Kraft gibt. Und auch da ist natürlich die Schwierigkeit wieder, dass ich viel mehr gerne tanzen wollte, als ich konnte. Und alles, was ich gerade aufgebaut habe, wieder mindestens ein halbes Jahr pausieren musste. Also das tut natürlich auch wahnsinnig weh. Aber die Frauen haben gewartet, die sind jetzt wieder in die Kurse gekommen. Also es hat sich alles total schön gefügt. Und inzwischen ist es eben so, dass ich, es klang jetzt alles so dramatisch, es war auch wirklich schlimm. Und du wolltest ja auch, dass ich von der Krankheitsgeschichte berichte, um da auch aufzuklären, weil ja viele das auch gar nicht wissen, wie vielen Menschen oder gerade Frauen in unserem Alter es seit Corona oder seit ähnlichen Erkrankungen so geht. Und ich habe es aber wirklich geschafft, inzwischen zu spüren, also bei mir ist es so im Rücken, dass ich irgendwie dann einfach merke, jetzt wird alles schwer, jetzt zieht es mir die Beine weg. Ich brauche spätestens jetzt die Pause. Idealerweise macht man sie vorher, also wirklich mit Weckerstellen, dass man wirklich sagt, okay. Und dann habe ich jetzt inzwischen mit viel Try and Error natürlich, habe ich jetzt einfach ganz gutes Gespür für meinen Körper, wo ich sage, ich brauche heute eine Pause, damit ich jetzt nicht in den Crash reinrutsche. Oder wenn ich weiß, es ist am nächsten Tag irgendwas, wo ich fit sein muss als Mama oder als Tanzlehrerin, dann habe ich die zwei Tage davor und danach muss ich mir freischaufeln, muss ich halt wieder Leute engagieren, die unterstützen, muss schauen, dass es mit der Kinderkrippe klappt und so weiter. Also wir haben auch einen Strukturplan, mein Mann und ich, wo wir wirklich sagen, diese Woche um die Uhrzeit ist das und das, da ist Pause, da ist Arbeitszeit. Und das Schöne ist aber, also für die von euch, die ja vielleicht auch unter dieser Erkrankung leiden, es ist dann möglich. Und ich weiß, es ist nicht für alle möglich und es gibt ganz schlimme Fälle, die nicht rauskommen, aber es gibt immer wieder Fälle, die schaffen das. Und das A und O ist wirklich dieses Pacing und die Hoffnung, da wieder rauszukommen und sich ja dran zu halten.
Ich wollte nämlich auch gerade fragen, wie es dir heute körperlich geht oder gesundheitlich, denn ich habe gestern in diesem Aufklärungsfilm, den ich über die Krankheit gesehen habe, auch gehört, dass es tatsächlich keine Heilung gibt. Und deswegen ist natürlich für mich die Frage, wie ist es für dich? Und wenn du jetzt sagst, du hast jeden Tag vielleicht auch ein bisschen mehr Kraft oder weiß ganz genau, wenn jetzt eine belastende Situation kommt, dann brauche ich 1-2 Tage vorher frei. Das muss man natürlich auch mit Kleinkind erstmal hinbekommen. Also das stelle ich mir wahnsinnig schwierig vor. Und was du gesagt hast, das fasse ich nochmal ganz kurz zusammen. Man braucht ein unheimlich gutes Netzwerk. Das ist das A und O. Und was man auch braucht, was jetzt ziemlich zum Vorschein gekommen ist, ist Disziplin. Denn ich kann mir vorstellen, es ist ziemlich schwierig, da sich einzutakten und auch einen Strukturplan zu halten. Wie geht's dir denn jetzt heute? Also sagst du, du hast die Krankheit und die wird dich ein Leben lang begleiten, du musst lernen, damit zu leben? Oder denkst du, dass es irgendwann nochmal den Punkt gibt, an dem du völlig gesund bist?
Also ich glaube, die Frage ist auch, wie man völlig gesund definiert. Es ist schon so, also rein schulmedizinisch ist diese Krankheit nicht heilbar. Es gibt aber viele Heilungsgeschichten und ich habe mich damit halt massiv beschäftigt. Also das ist so in meiner Natur. Also ich beschäftige mich dann gerne weiter mit positiven Geschichten und schaue halt, was es gibt für Alternativen. Und das sind aber tatsächlich oft die, die sich in die ayurvedische Richtung gewandt haben, in die heilpraktische Richtung gewandt haben. TCM, Akupunktur. Genau, und ich habe halt gesagt, ich habe ja nichts zu verlieren. Ich probiere das jetzt alles aus. Und mir hat es sehr geholfen, diese Heilungsgeschichten zu hören. Es gibt definitiv auch andere Verläufe bei mir. Also ich weiß, dass es Leute gibt, die entweder auch gar nicht die Möglichkeit haben, das umzustellen. Also die können ihr Leben quasi nicht verändern. Oder auch viele Leute gibt, die auch nicht erkennen, dass sie es verändern könnten. Und man ist halt dann da so gefangen. Oder wenn du halt immer nur hörst, das ist chronisch und du wirst es für immer haben, wie soll man denn dann auch mental da rauskommen? Und ich wollte das irgendwie nicht wahrhaben. Und ich hatte da aber eben wirklich auch diese gute Hausärztin, die auch gesagt hat, ja, es ist im Prinzip betitelt als chronische Erkrankung. Es bedeutet aber nicht, wenn du an dem Punkt jetzt noch einschreitest, bedeutet es nicht, dass du für immer nur im Bett liegen musst. Und ja, es wird immer ein Teil von dir sein. Also das weiß ich. Ich werde immer diese Pausen brauchen. Ich werde nie wieder so funktionieren mit überall Vollgas, nur wie früher. Das wird nicht mehr. Aber es ist halt auch die Frage, ob das überhaupt ein gesunder Lebensentwurf ist. Und ob es nicht auch, ich denke mir oft, das ist auch schön, meinem Kind vorzuleben und zu sagen, die Mama macht jetzt eine Pause. Also auch wenn es schwer ist, aber er versteht es halt. Und dann, manchmal legt er sich dann auch auf die Couch und sagt, ich mache jetzt eine Pause. Und das finde ich so schön, dass man aus dem Ganzen auch irgendwas Positives ziehen kann. Und mir geht's jetzt viel, viel besser. Also wirklich, man hat das vorher von außen auch nicht so gemerkt, außer man kannte mich sehr gut. Aber man merkt jetzt sozusagen von außen eigentlich nichts mehr, weil ich dieses Pausenmanagement gut drauf habe, weil ich massiv Kraft geschöpft habe durch eben ganz viele verschiedene Techniken, die ich da, also mir hat Akupunktur ganz, ganz doll geholfen, aber das ist subjektiv. Also da hat auch jeder mit seiner Krankheitsgeschichte so seine eigenen Heilungswege. Jeder Körper funktioniert anders. Also ich kann da jetzt kein Patentrezept erteilen, aber ich kann nur empfehlen, wirklich in solchen Situationen dran zu bleiben und nicht aufzugeben und sich von diesem Wort chronisch nicht so ins Boxhorn jagen zu lassen. Und das ist wirklich schwer. Das ist wirklich schwer. Aber ich habe tatsächlich die Hoffnung, dass ich da jetzt so, ich meine, ich bin jetzt schon an einem guten Punkt, ich meine, Kurse laufen jetzt auch wieder gut, mir geht's gut, wenn ich diese Pausen einhalte, wenn nicht, dann nicht, dann sind halt wieder, aber dann sind nur noch Tage schlecht und nicht Wochen oder Monate. Also das ist, manchmal ist auch nur ein Tag, wo ich merke, oh, jetzt muss ich aber Ruhe geben und dann geht's auch wieder. Also es ist wirklich, ich habe mich da so richtig schön nach oben gearbeitet und ja, also ich bin da guter Hoffnung, dass ich einfach ein normales Leben führen kann, trotzdem ich diese Erkrankung habe oder hatte. Also ich nenne es für mich auch nicht mehr Krankheit. Es ist vielleicht naiv, aber für mich nenne ich es nicht mehr Krankheit, sondern ich sage halt, ich brauche noch meine Pausen. Ich habe meinen Rahmen, an den ich mich halten muss und dann geht's mir gut. Meistens.
Also führst du quasi ein selbstbestimmtes Leben und kannst du uns vielleicht mal sagen, wie sieht denn heute so ein Tag bei dir aus? Wie viele Stunden gehst du arbeiten? Wann machst du deine Pausen? Wie hast du es organisiert?
Genau, also meinen Anwaltsjob habe ich inzwischen seit 31.05. bin ich nicht mehr Anwältin im IT-Unternehmen, sondern bin eben wirklich nur noch Tanzlehrerin. Jetzt gerade bin ich in der Eingewöhnung in den Waldkindergarten mit meinem Kind. Das heißt, ich habe gerade ganz wenig Zeit zu arbeiten, weil ich halt immer dabei bin, weil die sich auch ganz viel Zeit lassen. Das ist wirklich schön, aber als Working Mom quasi und dann noch mit Pausen, die man braucht, ist es auch schwierig. Aber prinzipiell ist es so, dass ich eben mein Kind dann in die Kinderkrippe gebracht hatte oder in den Kindergarten. Und dann habe ich in der Regel nach dem Frühstück relativ gut Energie, so direkt nach dem Essen habe ich oft so ein kleines Hoch. Das heißt, da kann ich dann arbeiten. Ich arbeite mit der Pomodoro-Methode, nennt sich die. Das heißt, das ist eine Methode, wo man 25 Minuten arbeitet, 5 Minuten Pause macht, 25 arbeitet, 5 Minuten Pause macht und dann eine große Pause. Und dann wieder so. Also so mache ich mir meine Blöcke, dass ich wirklich mir einen Wecker stelle, sonst würde ich es nie einhalten und mache dann meine Pausen. Und dann kann ich wieder arbeiten und dann kommt der Kleine eben aus der Krippe oder dem Waldkindergarten heim. Und mein Mann ist ja im Schichtdienst, was oft Nachteile hatte, weil Wochenenden halt schwierig sind. Oder auch die Nachtschichten. Ich habe halt dann oft die Nächte auch gehabt. Und wenn der Kleine dann unruhig ist, dann bin ich auch wieder matschig am nächsten Tag natürlich. Ist ja auch normal. Und ich habe einfach gelernt, Hilfe anzunehmen. Das ist wirklich, es fällt mir immer noch schwer zu sagen, ich kann nicht ein ganzes Wochenende, wenn mein Mann Samstag, Sonntag arbeitet, ich kann nicht das ganze Wochenende alleine für mein Kind da sein, weil ich diese Pausen brauche. Und das tut weh als Mama. Man fühlt sich bisschen als Versagerin irgendwie, was ich denke, das geht doch nicht. Und auf der anderen Seite habe ich tolle Menschen um mich rum und ich werde immer wieder gefragt, ja, sag, wenn du was brauchst. Und inzwischen reicht's halt, die Nachbarin kommt eine Stunde, geht eine Stunde mit ihm spazieren und ich kann mich ausruhen. Und dann habe ich wieder so ein bisschen, geht's mir nicht super gut, aber ich habe ein gewisses Level, wo es weitergehen kann. Und wenn ich dann die nächsten Tage wieder schaue, dass mein Mann die Nacht übernimmt mit dem Kleinen, dass ich schlafen kann, dann geht's. Es ist immer wieder schwer, weil wir haben den Plan und dann müssen wir wieder dann über den Haufen werfen, wenn dann doch was dazwischen kam. Dann ist das Kind krank, kann nicht in den Kindergarten gehen. Dann ist man selber krank. Dann merke ich, jetzt bin ich doch erschöpfter oder sowas und muss die Pausen umplanen. Also es ist wirklich schwer. Und ich hatte ganz lange das Gefühl, ich bin so undiszipliniert, weil ich es nicht so gut schaffe, diese Pausen einzuhalten. Und dann wieder so undiszipliniert, weil ich halt nicht mehr mache oder mehr schaffen kann, auch zu Hause mit Haushalt und so. Und mir hat es eine Freundin irgendwann aufgezeigt, die hat gesagt, du bist für mich der disziplinierteste Mensch, den ich kenne. Und ich habe erstmal losgelacht, hat gesagt, so ein Quatsch. Also ich bin doch völlig wirr und mal hier und mal da und halt doch nichts konsequent ein. Und habe dann erstmal erkannt, dass das gar nicht stimmt. Also dass wirklich diese Disziplin, nichts zu tun, die fühlt sich total komisch an. Aber das war so mein Weg raus. Und genau, auch das muss man halt lernen, gerade wenn man so ein High-Performer sozusagen ist, ja.
Also für mich klingst du auch sehr, sehr diszipliniert und das durchzuhalten und da auch diesen Weg hinauszufinden, immer mit der Vision auch des Tanzens, das hattest du ja auch gesagt, das war so ein bisschen dein Lichtblick am Ende des Tunnels, dass du gesagt hast, ich möchte irgendwann dorthin, ich möchte Tanzlehrerin sein und ich finde das ganz schön, dass du das nochmal so betont hast, dass du ein Ziel vor Augen hattest, was dich da auch so ein bisschen rauskatapultiert hat, könnte man vielleicht so sagen.
Absolut. Also ich glaube, dass das wirklich mein großer Glücksgriff war, dass ich einfach einen Plan B hatte, der auch noch erfüllend ist. Also es ist natürlich, es war auch alles super schwer und die meisten schütteln den Kopf und sagen, wie kannst du denn deine Anwaltstätigkeit aufgeben? Das ist doch sicher und du kannst doch auch, dann geh doch zu einer Behörde. Wieso gibst du dich denn jetzt in so eine Unsicherheit und dann mit Tanzen und da verdienst du ja nicht so viel? Also es waren schon wirklich auch schwere Entscheidungen, aber ich habe total gelernt, in dieser Zeit endlich auf mein Bauchgefühl zu hören. Und das leitet mich einfach richtig. Und ja, das macht mich glücklich, dass ich diesen Job jetzt als Tanzlehrerin habe und dass ich meine ja auch negative, schwierige Erfahrungen insoweit positiv einbauen kann, dass ich, dadurch, dass ich ja auch so viel mit Mamas arbeite, dass ich denen auch ein bisschen den Blick öffnen kann oder auch diese Weichheit schenken kann in meinen Kursen, dass wir auch mal Ruhe geben dürfen, dass man wirklich auch das Cooldown genießt und sich mal ein paar Minuten für sich nimmt oder eben auch dieses, wie kann ich, wenn ich jetzt bei der Einschlafbegleitung bin, wie kann ich da mein Becken sanft bewegen? Das ist einfach, das sind so kleine Auszeitmomente im Alltag, die so gut tun. Und das erfüllt mich halt total, dieses Wissen auch weitergeben zu können. Und ja, also ich weiß, dass das manche halt nicht haben, diese Möglichkeit, sich was anderes aufzubauen. Und ich bin da unglaublich dankbar dafür. Und ich glaube schon, dass das wirklich so mein Leitstern ist, aus dem Ganzen rauszukommen, weil ich halt, ja, auch spüre, dass, so paradox es klingen mag, am PC arbeiten ist schwierig. Deswegen auch immer diese Pausen. Also inzwischen geht's wieder, aber ich muss trotzdem, wenn ich die Pausen nicht mache, kann ich nichts mehr lesen. Aber tanzen kann ich schon. Und ich kann aber halt als Tanzlehrerin ja auch die Stunden so einteilen, wie es für mich passt. Also ich habe auch das Level dann wieder langsamer gesteigert. Und das Schöne ist, das hat mir meine Heilpraktikerin auch erklärt, dass beim Tanzen, also wenn man sich bewegt, ja auch wieder Energien freigesetzt werden. Also dass tatsächlich ein Tanzen auch mal für sich selber, dass man da auch Blockaden lösen kann und dass man, wenn man sich jetzt halt wieder nicht über den, also über die Leistungsgrenze hinausgeht, sondern wenn es mal ein Lied ist, dass man so viel lösen kann und sich danach energetisierter fühlt. Und das kann ich halt total bestätigen. Und das Lustige ist, dass zu mir ganz oft Frauen sagen, gerade wenn die mich neu kennenlernen beim Tanzen, du hast so eine tolle Energie. Und dann muss ich immer so in mich reinlassen und lachen und denke, ich habe chronisches Erschöpfungssyndrom quasi, aber ich habe da eine tolle Energie. Und ja, deswegen ist das für mich einfach der perfekte Weg raus und ich bin richtig glücklich, wie jetzt alles sich entwickelt hat und auch weitergehen wird.
Also ich finde, das ist so eine schöne Geschichte, weil du hast dich im Prinzip gegen die finanzielle Sicherheit entschieden. Das muss man ja auch ganz klar an dieser Stelle sagen. Aber, und jetzt kommt das große Aber, du hast dich für dich und somit auch für dein Kind entschieden. Denn wir wissen ja alle, geht es der Mama gut, geht es den Kindern auch gut. Und wir müssen uns als Mama in erster Linie um uns selbst kümmern. Es klingt immer so ein bisschen egoistisch, in Anführungszeichen, ist es aber gar nicht. Weil nur wenn es uns gut geht, geht es halt auch den Kindern gut. Und wir können den Kindern dann auch so viel mitgeben. Und ich finde das ganz, ganz toll, dass dein Sohn mittlerweile auch diese Pausen macht, weil ich immer denke, unser Körper braucht die halt einfach auch. Der Körper braucht Pausen und ganz oft ist es ja auch so, ich hatte das auch im Kindergarten oft die Diskussion mit Eltern, warum müssen sich die Kinder hinlegen? Die Kinder brauchen auch mal eine Pause, der Körper muss ein bisschen runterfahren und zur Ruhe kommen und ich finde das ganz toll, dass du das deinem Kind auch mitgibst, auch wenn das natürlich krankheitsbedingt ist, aber ich glaube, dass er einfach da auch ganz viel Empathie entwickelt oder entwickelt hat schon, weil du das ja vorhin gesagt hast, Mama, kann ich dir ein Kissen bringen? Und ich finde, die Kinder wachsen da einfach mit rein und wir Frauen müssen uns tatsächlich in erster Linie um uns kümmern, damit wir dann alles andere auch versorgen können. Ne? Du hattest es auch gesagt, du hast ein Haus, du hast einen Hund, du hast ein Kind, da ist einfach so viel los und da müssen wir einfach ein paar Dinge machen. Und deswegen finde ich das so schön, dass du den Weg aus dieser Krankheit rausgefunden hast, oder die Krankheit wird dich ein Leben lang begleiten, aber du hast einen Weg gefunden, damit zu leben und das finde ich ganz, ganz toll, auch dass du unseren Zuhörenden heute die Möglichkeit gegeben hast, ein Beispiel zu hören, wie man mit der Krankheit umgehen kann und wie man auch wieder einen Weg hinausfindet.
Ja, ja. Gerade dieses sich die Pausen gönnen als Mama und sich selbst an erste Stelle setzen, hast du vollkommen recht, da denken wir. Also ich weiß, da stellt es vielen Mamas die Zehennägel auf und das war bei mir auch so, dass man immer denkt, das geht ja nicht, wo soll ich mir Zeit für mich nehmen? Aber ja, weil nur dann können wir halt fürs Kind auch gut da sein und auch diese Wutanfälle aushalten und sowas. Das merkt man ja sofort, wenn man nicht bei sich ist, dann bricht das System halt zusammen. Also es ist überhaupt nicht egoistisch, wenn wir uns die Zeit für uns nehmen. Und ich finde es immer wieder traurig. Also gerade, ich arbeite jetzt ja wirklich viel mit Schwangeren und auch mit Mamas oder auch die mehrere Kinder haben oder auch schon größere Kinder, wie wir uns wirklich aufopfern und viele, viele auf dem Zahnfleisch daherkriechen und das für normal halten, bis irgendein Schicksalsschlag kommt. Und da freue ich mich einfach, wenn ich da so ein bisschen einen kleinen Input geben kann, so sagen kann, nimm dir die Zeit, solange es noch geht, sozusagen radikal gesagt, oder nimm dir die Zeit zwischendurch und auch wirklich meine Methoden entwickelt habe, wie man so kleine Momente einbaut in den Alltag und das dann wieder anderen Frauen weitergeben kann. Und das ist so, so wichtig.
Ja, ist es definitiv. Und das sollten auch alle Frauen einhalten, eine Pause zu machen und auf sich selbst zu achten. Ich danke dir erstmal für deine Geschichte heute und für deine ganzen Erfahrungen, die du heute zusammengetragen hast. Ich wünsche dir auf jeden Fall alles, alles Gute und alles Liebe und einen guten Umgang weiterhin auch mit dir selbst. Und wir hören uns. Wir hören uns auf jeden Fall an anderer Stelle nochmal und ihr, liebe Zuhörenden, könnt dann ganz gespannt sein. Und vielleicht hast du jetzt zum Schluss nochmal ein, zwei Tipps für Mamas oder Eltern, die in ähnlichen Situationen stecken.
Nehmt Hilfe an. Also wirklich nicht sagen oder nicht implizieren, dass andere Menschen sowieso keine Zeit haben. Weil den Fehler habe ich oft gemacht, dass ich mir dachte, ich kann doch jetzt nicht die Nachbarin bitten und die hat doch andere Sachen und wenn die da nicht Nein sagt. Ich habe sehr stark gelernt, dass ich mich darauf verlassen darf, dass andere Menschen selber auf sich aufpassen. Ich habe früher immer sehr auf andere aufgepasst, dass die sich nicht überlasten sozusagen und habe jetzt einfach gemerkt, ich frage, ich sage immer dazu, wenn es für dich nicht passt, sag mir das ganz konkret. Aber dass man wirklich fragt und es ging halt nicht anders, sonst hätte ich das nie gelernt, aber nehmt Hilfe an und schaut auch mit Mama-Freundinnen. Ich meine, mein Kind war auch noch sehr klein, da kann man nicht das einfach schnell irgendwo über den Zaun schmeißen bei einem anderen Kind, sondern das braucht schon noch mehr Betreuung. Aber dass man sich trotzdem versucht abzuwechseln, dass vielleicht mal eine Mama herkommt mit ihrem Kind und spielt unten. So haben wir es auch oft gemacht, dass die nach unten gespielt haben mit beiden Kindern und ich habe mich oben hingelegt und war nicht da, war aber doch da für Notfall. Also es gibt Möglichkeiten. Also Punkt 1, nehmt Hilfe an, wo es geht. Und Punkt 2, wirklich Auszeiten gönnen. Und das wird so oft belächelt von Mamas. Ich kann es nur immer wieder sagen. Und wenn das 3 oder 5 oder 10 Minuten am Tag sind, die du, egal was, ob du jetzt tanzt, ob du Yoga machst, ob du meditierst, whatever. Aber gerade dann, wenn du merkst, oh, mir geht so der Saft aus, wir können es nicht immer einbauen. Ne? Es geht dann manchmal auch nicht. Aber dann wirklich am besten aufschreiben und sagen, so, ich habe vorhin das Bedürfnis gehabt, ich muss mich eine Viertelstunde hinlegen oder eine Stunde. Ich brauche das jetzt. Und dann mit dem Partner reden, mit dem Umfeld reden und es ist immer irgendwie möglich, auch wenn wir denken, wir können keine Pause machen, wir können schon, müssen das System außenrum eben dann auch nutzen. Ja, also das würde ich euch wirklich mitgeben. Hilfe annehmen, Pausen und ja, schauen, dass es euch mental auch gut geht.
Ja, das ist, glaube ich, nochmal ein ganz schöner Abschlusssatz gewesen. Passt auf euch auf und nehmt euch einfach die Zeit, die ihr für euch braucht und vor allen Dingen nehmt Hilfe an. Ja, dann vielen, vielen Dank heute für das intensive Gespräch und ich wünsche dir alles Gute. Bis bald.
Vielen Dank.
Tschüssi. Wow, also ich ziehe auf jeden Fall meinen Hut vor Christina. Was für eine positive Geschichte. Ich finde es ganz bewundernswert, wie sie sich aus dieser schwierigen Situation ein neues Standbein aufgebaut und einen Neustart gewagt hat. Wow, Respekt. Und wenn auch ihr vielleicht Lust habt, mit mir im Podcast über eure Geschichte zu sprechen, dann schreibt mir doch gerne eine E-Mail an podcast@babelli.de. Ich freue mich auf eure Nachrichten. Und wenn euch der Podcast gefallen hat, dann abonniert ihn bei Apple Podcasts, Spotify oder wo immer ihr unseren Podcast hört, um keine neue Folge mehr zu verpassen.